Ja, guten Morgen miteinander. So starke Lieder, da bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zum Sagen. Es ist so viel gesagt worden in dem, was wir jetzt gesungen haben. Und trotzdem starte ich mit einer Frage an euch. Wer von euch ist schon mal an einem Konzert gewesen? Irgendeins? Okay, die meisten. Sehr gut. Heute ist es ja viel so, dass Bands oder der Sänger irgendeinen Vorsänger oder eine Vorband haben, die dann schon mal ein bisschen Stimmung machen sollte. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt. Vor ein paar Jahren bin ich am Konzert von Queen und Adam Lambert. Und die hatten ein ganz anderes Konzept. Die hatten nicht einen Stimmungsmacher, die hatten einen Vorhang. Einen riesigen Vorhang. Wie kann ein Vorhang Stimmung machen? Funktioniert ganz einfach. Bei Konzertbeginn wackelt man ein bisschen dran und das ganze Hallenstadion rastet aus, weil sie das Gefühl haben, jetzt geht's los. Alle jubeln, klatschen, machen nur mal einen Schritt Richtung Bühne, obwohl es schon längstens keinen Platz mehr hat. Und es passiert absolut nichts. Vorhang hängt immer noch über der ganzen Bühne, die Stimmung leitet sich wieder. Und dann, kurze Zeit später, ich wäre ja gern der, der am Vorhang wackelt, wackelt der Vorhang wieder. Alle jubeln und rufen und kreischen los und es passiert wieder nichts. Und das Spiel kann man wirklich ein paar Mal wiederholen. Und irgendwann, habe ich gemerkt, sind wir alle so gespannt gewesen und haben das Stück Stoff angestarrt, in der Hoffnung, dass es jetzt endlich mal oben runterfällt. Und der Moment ist auch gekommen. One Vision hat angefangen zu spielen, oder das Lied ist gespielt worden, der Vorhang ist runtergefallen, das Hallenstadion ist endgültig ausgerastet. Und es war ein Moment gewesen, wo die Spannung sich gelöst hat und alle einfach nur Freude hatten. Was hat so ein Konzert mit einem Karfreitag zu tun? Mit einem ganz dunklen Tag, wie es der Thomas vorher auch schon gesagt hat. Einem Tag, wo ein ganz unschuldiger Mann zum Tod gequält worden ist, auf ganz brutale Art und Weise. Ein Tag, wo ganz viele Menschen ihre Hoffnung verloren haben, das erste Mal. Ein Tag, wo Jesus selber gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein dunkler und ein trauriger Tag in der Geschichte. Und für das muss ich ein bisschen ausholen. Mein Mann sagt immer, Schatz, komm auf den Punkt. Oder anders ausgedrückt, fang nicht bei Adam und Eva an. Genau das machen wir jetzt aber. Er ist ja nicht da, darum darf ich. Wir fangen an bei Adam und Eva. Garten Eden. Gott hat die Welt geschaffen. Nicht als ein Ort, wo einfach ein paar Jahre eine Beschäftigungstherapie für uns sein sollte und wir irgendetwas machen, sondern als ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Er hat die ganze Erde als eine Art Tempel geschaffen. Und er hat uns Menschen in den Tempel hineingesetzt als seine Ebenbilder. Mit dem Auftrag, ihn zu spiegeln, indem er uns auf ihn ausrichtet. So funktioniert ein Spiegel, oder? Er reflektiert nur das, wo man darauf ausrichtet. Und so können auch wir Gott nur spiegeln, wenn wir uns auf ihn ausrichtet. Da haben wir bekannterweise vermasselt. Wir haben uns von ihm abgewendet, weil wir lieber selber hätten wollen Gott sein. Was passiert, wenn man sich von Gott abwendet? Gott ist die Quelle vom Leben. Wir haben gesagt, okay, wir richten uns nicht mehr auf dich aus, wir wollen lieber uns selber Gott sein, uns auf etwas anderes ausrichten, wendet uns von ihm ab, wendet uns mit dem automatisch dem Tod und dem Verfall zu. Die letzte Konsequenz der Sünde ist schlussendlich immer der Tod. Und Sünde fängt an mit Götzendienst. Nicht Gott anzubeten, sondern etwas anderes an die erste Stelle setzen, etwas anderes wichtiger nehmen als Gott selber. Sünde ist eine Verfehlung von ist eine Zielverfehlung eigentlich anders ausgedrückt. Eine Verfehlung von unserer Bestimmung, Gott anzubeten. Das ist der Sinn von unserem Leben. Und durch das Anbeten von irgendwelchen Götzen, was es auch immer ist, sei es andere Menschen, sei es andere Sachen, sei es mir selber, geben wir denen eine Macht über uns. Und die anderen Götzen haben ja in sich selber kein Leben und darum folgt automatisch der Tod auf die Haltung. Die Menschen sind nicht mehr bereit, sich aus dem Ganzen, aus dieser Macht von der Sünde zu befreien und von sich aus wieder Gott anzubeten. Und Gott akzeptiert die Unabhängigkeitserklärung von uns Menschen, zieht eine Grenze zwischen sich und uns Menschen, zieht eine Grenze zwischen Himmel und Erde. Jetzt spulen wir ein bisschen, sonst wird dann da wirklich der ganze Tag gehen. Wir kommen zu der Stiftshütte. Exodus ist schon passiert. Nach einigem Auf und Ab und ganz viel weiterem Götzendienst wird die Stiftshütte gebaut, zusammengesetzt, wie man dem auch immer sagen will. Sie und später der Tempel sind wieder so Begegnungsorte zwischen Gott und den Menschen. Sind wieder kleine Abbilder von einem Himmel und einer Erde, die miteinander vereint sind. Und da sehen wir auch die Sehnsucht von Gott, wieder bei uns Menschen zu wohnen, mit uns Menschen zusammen zu sein, uns wieder unsere Bestimmung zu führen, ihn anzubeten und dort ein wahres Leben zu finden. Er kehrt mit dieser Stiftshütte und später mit dem Tempel zu uns Menschen zurück, wohnt wieder bei uns. Aber, und ihr seht es da, rechts vorne, trennt durch einen Vorhang. Das ist wie bei einem Konzert, wo der Vorhang einfach nicht runterfallen will, egal wie viel man daran wackelt. Menschen sind immer noch getrennt von Gott. Man sieht, man hört vielleicht das Licht, man sieht vielleicht den Schatten, aber man ist nicht wirklich Teil vom Konzert oder von der Show. Nicht Teil von Gottes Gegenwart. So richtig. Es ist immer noch getrennt. Und wieso die Trennung, wieso der Vorhang? Weil die Menschen immer noch unter der Macht der Sünde stehen. Und die lässt auch nicht wahnsinnig lange auf sich warten. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ja auch ein bisschen. Das Volk ist immer wieder versucht, sich Götzen zuzuwenden. Obwohl sie eigentlich nur noch durch einen Vorhang von Gott getrennt sind, suchen sie sich immer wieder Götzen. Sie sind immer wieder versucht, etwas anderes an erste Stelle zu setzen. Etwas anderes wichtiger nehmen als Gott. Sich von etwas anderem mehr beeinflussen lassen als von Gott und von seinem Wort. Israel verliert sich wieder im Götzendienst und da, obwohl sehr viele Propheten sie davor warnen, was passiert, was Konsequenz wieder wird sein, wenn sie das machen. Sehr eindrücklich zum Beispiel auch der Hosea, der das schildert und lebt. Aber sie verlieren sich im Götzendienst und einmal mehr ist die Konsequenz davon ein Exil. Gott verlässt schlussendlich den Tempel und kommt auch nicht mehr zurück. Menschen sind wieder von Gott getrennt. Und jetzt kommen wir an einen dritten Ort. Ein paar von euch haben Zettel bekommen. Jetzt könnt ihr euch langsam parat machen, die kommen jetzt dann zum Einsatz. Wir kommen zu einem Ort, der so gross ist und so komplex ist und gleichzeitig hässlich ist auf die eine Art und trotzdem so herrlich auf die andere Seite, dass es unmöglich ist, dass wir es jemals ganz werden verstehen, was dort passiert ist. Wir haben es vorher auch gesungen, geschweige denn, dass wir es in Wort fassen können. Wir kommen zum Kreuz. Nicht umsonst ist das Kreuz der Mittelpunkt der Geschichte und dann nicht nur in der Zeitrechnung. Am Kreuz lässt die Sünde ihre ganze Bosheit und ihre ganze Macht aus. Spielt alles aus, setzt alles dran. Sie tötet und verspottet Jesus auf brutalste Art und Weise. Sie tötet und verspottet eigentlich Gott selber. Sie tötet und verspottet die Quelle vom Leben. Aber es ist auch an dem Kreuz, wo Jesus durch seinen eigenen Tod den Tod selber überwindet. Besiegt, besser gesagt. Der Tod, der die stärkste Waffe und die letzte Waffe ist, die die Sünde überhaupt hat, wird am Kreuz ein für alle Mal besiegt. Und mit dem ist die Macht der Sünde gebrochen. Die Macht auch vom Götzendienst schlussendlich. Sie ist durch die mächtige Liebe und durch den Tod von Jesus Christus gebrochen worden. Jetzt hat jemand von euch den Matthäus 27, Vers 50 bis 51. Könntest du den gerade mal vorlesen?
Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen.
Danke vielmals. Himmel und Erde. Man hat gesagt, das ist ein Abbild eigentlich in der Stiftshütte gewesen und nur durch einen Vorhang getrennt. Der Vorhang ist jetzt zerrissen. Himmel und Erde sind wieder vereint. Der Vorhang ist gefallen, Gott ist da mit seiner ganzen Präsenz. Und es ist nicht so, dass, wie ich vorher gesagt habe, wenn der Vorhang geht, geht irgendeine Show los oder irgendein Konzert los, sondern was losgeht, ist die Neuschöpfung von Gott in dem Moment am Kreuz, wo der Vorhang zerrissen ist. Die Gegenwart von Gott ist da. Und Johannes sagt, oder zitiert Jesus, du hast es vorher auch schon gesagt, Thomas, es ist vollbracht. Amen, könnte man da sagen. Da, wo wir Menschen darauf gewartet haben, da, wo Gott sich ersehnt hat für uns, fängt dort am Kreuz wieder an, in dem Moment, wo der Vorhang verrissen ist. Gott ist endlich wieder da, wir können wieder in seiner Gegenwart sein und als seine Spiegel ihn wieder in die Welt spiegeln, weil wir ihn wieder vor uns haben. Und darum unsere Bestimmung als Ebenbild auch wieder nachkommen. Und als erstes Zeichen von dem ist schlussendlich die Verstehung von Jesus. Eigentlich lässt sich das Kreuz nur durch die Verstehung verstehen, glaube ich, oder zumindest sehe ich es so. Aber das ist das Thema von Ostern, schlussendlich. Da sind wir noch nicht, wir sind immer noch beim Karfreitag. Jetzt hat jemand von euch Jesaja 61, 1-3. Ich glaube, der längste Text, den jemand verwünscht hat. Danke vielmals.
Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden zieh uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit die Terwinden der Gerechtigkeit genannt, sie Terwinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht.
Danke vielmals. Ein Wahnsinnstext lohnt sich, zum ein paar Mal durchzulesen. Und das alles, was dort drin steht, ist am Karfreitag am Kreuz passiert. Alles. Der Tag der Rache, wie es heisst, ist gekommen. Gott hat am Kreuz Rache genommen, eigentlich an der Macht der Sünde, und hat alles Böse sich unterworfen und besiegt. Das Gnadenjahr, Gnadenjahr, ja, Mundart, weiß nicht, Gnadenjahr, ja, jetzt, Gnadenjahr. Das Gnadenjahr hat angefangen. Die neue Schöpfung, die Realität der Vergebung hat am Kreuz angefangen. Und er hat uns am Kreuz den Frieden von Gott gebracht. Er hat uns seine Gegenwart eigentlich gebracht und in dieser Gegenwart herrscht Gerechtigkeit, wie es auch heisst. Das ist die frohe Botschaft. Das ist der Trost und das ist die Freiheit für alle, die gefangen sind unter irgendwelchen Mächten oder irgendetwas drin. Und jetzt kommt es komplex, oder ist an sich schon komplex. Aber mit was wir nicht gerechnet haben oder was es so schwierig macht zum Verstehen auch immer wieder, ist, dass er zwar den Sieg an dem Tag am Kreuz errungen hat, aber dass die Erneuerung von der Schöpfung und von uns Menschen eben nur Schritt für Schritt erfolgt. Das ist die Spannung zwischen «Es ist schon vollbracht» und «Es wird noch vollendet werden», wo wir auch heute noch drin stehen. Und trotzdem gilt es, Gott ist jetzt da. Nicht wir gehen irgendwann dann mal zu ihm, sondern er ist bereits zu uns gekommen. Und Schritt für Schritt baut er seinen Tempel wie am Anfang wieder auf in dieser Welt. Und das nicht klamm und heimlich irgendwo in einer Ecke, so dass es niemand mitüberkommt, sondern er ist bereits der verkündete König und Sieger. Das steht bereits fest. Und er sagt auch, wir sollen es verkünden. Er macht es nicht klammheimlich. Er sagt, verkündet es, dass ich der König bin und dass ich da bin. Dass ich da bin. Unser Job ist es, das zu verkünden und ist es der Welt zu zeigen, was es heisst, in der neuen Schöpfung zu leben. Sein Wesen zu spiegeln. Da bereits, in dieser Welt. Das lesen wir auch in Matthäus 28, Vers 18-20. Da hat irgendjemand auch, danke.
Alle Macht
geben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Genau. Und mit dem kommen wir mal zum letzten Schauplatz, noch ein vierten. Eigentlich habe ich drei angekündigt, es sind aber vier. Und der vierte ist da. Sieht wahnsinnig aus, oder? Ihr kennt die Kirche, für euch steht da jetzt absolut gar nichts Neues. Und es ist ja auch so, jetzt habe ich gesagt, der Vorhang ist gekehrt, die Schöpfung ist da. Und was sehen wir, wenn wir in die Welt hineinschauen? Es sieht doch vieles immer noch ein bisschen schitter aus. Es sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als ob sich schon wirklich so viel da hätte. Götzendienst, Macht, Geld, Sex, alles spielt immer noch eine riesige Rolle oder beeinflusst uns auf eine Art und Weise, was eigentlich nicht sollte. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, passenderweise jetzt da jetzt ein Kreuz, he? Wenn wir anfangen zu verstehen, was am Kreuz passiert ist, dann sehen wir die Welt in einem ganz anderen Licht. Jemand hat die Sache, oder verteilt bekommen, Matthäus 27, Vers 52 bis 53.
Und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen.
Genau, danke vielmals. Das erste Zeichen, dass die neue Schöpfung wirklich angefangen hat, ist die Auferstehung von Jesus Christus, die nicht nur irgendwann passiert, sondern ja wirklich bereits schon passiert ist. Heisst, es hat schon angefangen. Und dann lesen wir in Matthäus eine Sequenz, die tönt wie aus irgendeinem Zombie-Hollywood-Film. Ich kann absolut nichts damit anfangen, aber es tönt ein bisschen so. Da stehen Menschen wirklich auf, müssen wir uns mal vorstellen, und sind rumgelaufen. Die haben die gesehen. Finde ich irrsinnig. Also ja. Genau. Und diese Sequenz gibt uns ja eigentlich Einblick in eine Realität, die bereits da ist. Das ist ja nicht irgendwo passiert oder irgendwann wird noch passieren, sondern es steht, das ist bereits passiert und man hat es gesehen. Also gibt uns der Matthäus da eigentlich einen Einblick in eine Realität, die wir vielleicht nicht immer ganz sehen, aber die bereits da ist. Der Paulus sagt es irgendwo so, es ist, als ob man in einen Spiegel, in einen Mattenspiegel hineinschaut. Oder als ob man erst Bruchstücke sehen und irgendwann werden wir es ganz erkennen. Und wir sehen jetzt immer nur so Bruchstücke. Das alles ist wirklich da auf dieser Welt passiert. Nicht irgendwo weit weg in irgendeinem Himmel, sondern da. Der Tod oder unser Tod ist dann vielleicht eigentlich nur, wenn man so sagen würde, ein Auge öffnen für eine Realität, die schon da ist. Ein Auferstehen in eine Realität, die man jetzt vielleicht nicht immer ganz sehen, aber die doch schon längstens da ist. Und diese Gewissheit ist es, was uns frei macht, um als Menschen in dieser Schöpfung, in dieser neuen Schöpfung hineinzuleben. Wo uns frei macht, um Gott von ganzem Herzen anzubeten. Der Vorhang ist gefallen und es gibt keine Trennung mehr. Jetzt hat jemand den Hebräerbrief. So, hey, hast du mal.
Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang.
Genau, das ist das. Probiert das zusammenzufassen. Es geht eigentlich nicht darum, dass das Kreuz irgendeine Brücke ist, zwischen der Welt und dem Himmel, wo wir irgendwann drüber laufen können und dann nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben. Vielmehr zieht das Kreuz Himmel und Erde zusammen und vereint in sich. Es geht nicht nur auch, nicht nur, aber nicht nur, um die Vergebung der Sünde, dass wir schuldfrei sind und mit dem ein Ticket haben, um irgendwo in einen fremden Ort hinzukommen. Die Vergebung ist eigentlich das Mittel zum Zweck, dass wir bereits da können Ebenbilder von Gottes sein. Und dass wir bereits jetzt befreit sind aus der Macht der Götzen. Nicht zufällig hat Befreiung aus dem Ganzen mit dem Kreuz am Passafest stattgefunden und nicht an irgendeiner anderen Feiertag. Es ist Befreiung aus dieser Oder nicht aus dieser Welt aus irgendeinen Himmel, sondern Befreiung aus der Macht der Götze. Und so können wir als Spiegel, als Ebenbilder die Weisheit und die Liebe von Gott in die Welt hineingehen durch einen Lebensstil der Anbetung. Weil wer immer wir auch arbeiten oder an erste Stelle setzen, beeinflusst, wie wir uns verhalten und beeinflusst unsere Moral. Und darum geht es in Kirchen nicht in erster Stelle darum, zum irgendein moralisches Konstrukt aufrechtzuerhalten, wo wir uns alle dementsprechend noch verhalten, sondern zum Jesus ins Zentrum stellen und ihn anzubeten. Für das sind wir befreit worden und für das sind wir in erster Linie gemacht worden. Und das Anbeten aber von Jesus und von Gott beeinflusst schlussendlich auch unsere Moral. Gott ist jemand, der für Gerechtigkeit einsteht, der für die Armen einsteht. Und das spiegelt mir schlussendlich auch. Darum machen wir das auch. Wir sind berufen, um seine Weisheit und seine Liebe, seine Gerechtigkeit durch unseren Job, durch unser Lernen, durch unser vielleicht Mami sein oder Papi sein oder durch unser Leben als Mönch oder durch was auch immer ihr macht, keine Ahnung. Bursi, wahrscheinlich jetzt ein paar Landwirte da, ich weiss es nicht. Mein Mann ist auch Landwirt. Genau, durch seine Liebe und Weisheit in die Welt hineinzuspiegeln. Und so sein Reich, das bereits da ist, sichtbar werden zu lassen. Zu manifestieren, kann man dem auch sagen. Sein Reich ist in dieser Welt und er ist König. Das hat er an dem Kreuz bewirkt. Er ist bereits König, das steht unwiderruflich fest. Er baut sein Reich und es lässt sich durch nichts aufhalten. Und wir sind bereits Teil von dem Reich, sind Teil von dieser Schöpfung, weil der Vorhang gefallen ist. Und wir können das Reich manifestieren durch seine Hilfe, geleitet durch seinen Geist, damit es für alle sichtbar wird. Und wir schliessen mit Wort aus der Offenbarung, wo jemand die Sache hat.
Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
Amen. Leben wir in seiner Gegenwart.